Willkommen zur Evangeliumsandacht am 18. Januar 2026. Im Evangelium geht es um das Wunder der Hochzeit zu Kana. Im Bibeltext heute außergewöhnlich um Jeremia 14. Der Wochenspruch aus Johannes 1, 16. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Wir singen vom Lied »Die Nacht ist vorgedrungen« die erste Strophe. Hören wir verschiedene Bibeltexte und Gedanken zum Thema für den Sonntag. Zunächst Psalm 8. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Mund der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn weniger niedriger gemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan, Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ich lese ein Gebet, Autor, unbekannt. Wir suchen das Leben, Gott, doch wir leiden unter den Gesetzen, die oft gnadenlos sind und uns in die Irre führen. Wir bitten dich, gib du uns Klarheit für unser Tun und Lassen, gib uns Gewissheit, verantwortlich zu handeln. Auch wenn das Leben sich rasch verflüchtigt, gewähre du uns, Gott, Lichtblicke in unserem Alltag, damit wir auch in Traurigkeit weiter blicken können und dich erkennen. Amen. Johannes 2, die Verse 1 bis 11, eine neuere Übersetzung. Zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert und die Mutter von Jesu war dort geladen. Auch Jesus und seine Jünger waren geladen. Als dann der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, »Sie haben keinen Wein mehr.« »Frau«, »in was für eine Sache willst du mich da hineinziehen?« entgegnete Jesus. »Meine Zeit ist noch nicht gekommen.« Da wandte sich seine Mutter an die Diener und sagte, »tut alles, was er euch aufträgt.« In der Nähe standen 6 Wasserkrüge aus Stein, wie sie von den Juden für zeremonielle Waschungen benötigt wurden. Jeder von ihnen fasste ca. 100 Liter. Jesus sagte zu den Dienern, »füllt die Krüge mit Wasser.« Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann befahl er ihnen, schöpft nun etwas und bringt es dem Küchenchef. Das machten sie. Als der von dem Wasser kostete, das zu Wein geworden war, rief er den Bräutigam. Er wusste ja nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser geschöpft hatten, wussten davon. Und er sagte zu ihm, jeder bringt doch zunächst den guten Wein auf den Tisch und setzt erst dann den weniger guten vor, wenn die Gäste schon betrunken sind. Aber du hast den guten Wein bis zu Schluss aufgehoben. Dieses Wunderzeichen in Kana in Galiläa war das erste, das Jesu tat. Damit offenbarte er seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Wir singen vom Lied »Lobe den Herrn, alle, die ihn ehren« 2 Strophen.
Lasst uns mit Freude
Gedanken zu Jeremia 14, die Verse 1 bis 9. Ich lese nachher einige Verse daraus vor. Unter dem Begriff der Assimilation versteht man in der Soziologie das sich Angleichen von gesellschaftlichen Gruppen, also eine Gruppe gleicht sich an die andere an. Der Begriff Assimilation existiert natürlich auch in der Geologie oder in vielfältigen anderen Wissenschaften. In der Erforschung von gesellschaftlichen Entwicklungen, also in der Soziologie, geht es bei diesem Assimilieren vor allem darum, dass manche Kulturgruppen ihre eigenen Kulturgüter zugunsten einer anderen Kulturgruppe oder diesen Kulturgütern aufgeben. Also beispielsweise, dass selbst auch Muslime irgendwie Weihnachten feiern oder auch Christen sich an Ramadan beteiligen. Das muss sich nicht nur an religiösen Gütern handeln, sondern kann auch bei Sprachmustern, sonstigen Gebräuchen, also Lederhosen anzuziehen, oder Sitten oder auch strukturelle Übernahmen wie zum Beispiel Arbeitsmarktsituationen oder auch den Aufbau von Schulsystemen, die dann abgeglichen werden. Es kann in der sozialen Interaktion sein und auch vor allem emotional. Die aktuelle Debatte um multikulturelle Gesellschaftsstrukturen geht ja einher mit der Angst vor dem Verlust der eigenen Identität, weil scheinbar nicht nur die Mehrheit die Minderheit assimiliert, sondern scheinbar auch Minderheiten die Mehrheiten in Angst und Schrecken versetzen können. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass Minderheiten in irgendeiner Form versuchen, sich in einer anderen Form als der Angleichung tätig und ausprägend zu zeigen. Also wenn man seine Religion mit Bombengewalt, mit Messern und anderen umsetzen will, dann führt das natürlich dazu, dass man Angst vor anderen Kulturen bekommt. Die wesentliche Frage im Bereich der Religion ist, inwieweit religiöse Assimilationen unterschiedlicher Religionsstrukturen und Glaubensrichtungen überhaupt möglich sind. Unzweifelhaft ist der heutige Bibeltext aus Jeremia 14 ein solcher Text, der sich gegen diese Assimilation des jüdischen Glaubens an einen unsichtbaren Gott irgendwie wandelt zu einem Glaube an einen Gott, wo es auch Götzen und Götzenbilder gibt. Wir schreiben das Jahr 600 vor Christus. Mal zur Einordnung. Der historisch, sofern er denn historisch war, Auszug der Israeliten aus Ägypten liegt weit über 600 Jahre zurück. Also wir wären dann im 14. Jahrhundert, also mitten im Mittelalter. Hier bei den Israeliten reden wir jetzt erstmal von 600 vor Christus. Nämlich da, um diese Zeit ist der Text aus Jeremia 14 geschrieben. Und die Geschichte der letzten 600 Jahre ist ja doch eine, seit dem Auszug aus dem Ägyptenland, durchaus eine wechselhafte Geschichte. Das Vereinigte Königreich Israel unter Saul, David und Salomo ist zerbrochen in zwei Reiche. Das Nordreich Israel mit der Hauptstadt Samaria ist schon über 150 Jahre wieder verschwunden, auch wie die Assyrer, die dieses zum Verschwinden gebracht haben. Jetzt steht Juda mit der Hauptstadt Jerusalem genau zwischen den Machtblöcken aus Ägypten und Babylon. Wir schreiben die Jahre 626 vor Christus bis 586 vor Christus. Das ist die Zeit, in der Jeremia als Prophet auftritt, über 40 Jahre. Und dieser Jeremia gilt als der Kernprophet des Alten Testamentes. Und ich schreibe und beschreibe mal einige Charaktere von diesem Jeremia. Er ist unbeliebt. Er verkündigt Unheil. Er geht jedem auf den Nerv, den man sich nur vorstellen kann. Alle Religionsvertreter hassen diesen Jeremia. Und er kommt immer zur unangemessenen Zeit und erzählt, was er zu kritisieren hat. Er stellt sich gegen jegliche Form der Veränderung der Religion und jedes Assimilieren oder Angleichen an eine andere Religion oder an deren Götzen, Götter. Nun ja, in den Kapiteln vor dem 14. Kapitel, das heute eigentlich Thema ist, beschreibt Jeremia eigentlich dieses Thema im Blick auf das Juda, sich diesen toten Göttern und ihren Götzenbildern irgendwie zuwendet und auch diese aufstellt. Im Kapitel 10 heißt es zum Beispiel, ihr macht euch Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Vogelscheuchen im Gurken fällt ein netter Spruch. Er meint damit, ihr macht euch Abbilder von Göttern, die überhaupt nichts mit dem Jahwe-Gott zu tun haben. Und aufgrund dieser religiösen Verwässerung des wahren Glaubens an diesen unsichtbaren Gott Israels hat auch dieser Gott dem Volk eine Dürre auferlegt, also eine Wassernot, und er schlägt sie damit. Und daraus lese ich heute mal diese Worte aus Jeremia 14, einige Verse aus 1 bis 9. Das ist das Wort, das der Herr zu Jeremia sagte über die große Dürre. Die Großen schicken ihre Diener nach Wasser, aber wenn sie zum Brunnen kommen, finden sie kein Wasser und bringen ihre Gefäße leer zurück. Sie sind traurig und betrübt und verhüllen ihre Häupter. Die Erde ist rissig, weil es nicht regnet auf das Land. Darum sind die Ackerleute traurig und verhüllen ihre Häupter. Ach Herr, wenn unsere Sünden uns verklagen, so hilf doch um deines Namens willen, denn unser Ungehorsam ist groß, womit wir wieder dich gesündigt haben. Du bist der Trost Israels und sein Nothelfer. Warum stellst du dich, als wärst du ein Fremdling im Lande und ein Wanderer, der nur über Nacht bleibt? Warum bist du wie einer, der verzagt ist und wie ein Held, der nicht helfen kann? Du bist ja doch unter uns, Herr, und wir heißen nach deinem Namen. Verlass uns nicht. Soweit der heutige Text. Besonders an diesem Text ist, dass er eigentlich überhaupt nicht gepredigt wird. Und in die Perikopenreihe, also die Predigtreihe für das ganze Jahr, ist er erst vor 6, 8 Jahren überhaupt aufgenommen worden. Er passt überhaupt nicht zu dem zweiten Sonntag nach Epiphanias, auch nicht zu den anderen Texten. Der Text ist so ungewöhnlich, dass man eigentlich schon Schwierigkeiten hat, ihn irgendwie alttestamentarisch zu predigen, geschweige denn christlich. Um was geht es? Der ganze Raum Palästina dürstet nach Wasser. Also es gibt überhaupt kein Wasser mehr, weil es nicht regnet, die Flüsse sind versiegt, die Quellen ebenso. Dieser israelitische Gott hat scheinbar sein Volk verdammt und lässt das lebendige Wasser, was er eigentlich ihnen versprochen hat, verdunsten. Kurz gesagt, dieser Gott wird hier als ein strafender Gott dargestellt, und das ist auch die wesentliche Botschaft des Jeremias 40 Jahre lang. Und er kommt natürlich immer dann um die Ecke, wenn man es gar nicht hören will. Und wer will schon die Propheten hören, die auf Fehler hinweisen? Politiker und Pfarrerinnen auf keinen Fall. Die wollen geliebt werden, auch wenn sie nicht liebenswürdig sind. Also, Jeremia ist ein Kotzbrocken besonderer Art, vor allem für die Könige. Denn dort rennt er immer hin und erklärt ihnen, dass sie vom Glauben abgefallen seien. Und das macht er jetzt schon 40 Jahre. Letztlich behält Jeremia aber recht, denn Jerusalem wird im Jahre 596 erstmals zerstört und erobert, aber ein Statthalter eingesetzt, der aber dann ermordet wird. Nebukadnezar, als der große König der Babylonier, kommt 586 zurück und belagert dieses kleine Königreich Juda. Er zerstört die Mauern und den Tempel. Er nimmt alle Heiligtümer aus dem Haus Gottes mit. Und so erfüllt sich auch die Unheilsbotschaft des Jeremia. Und die Antwort ist, ihr habt euch assimiliert, ihr habt euch anderen Göttern zugewandt, anstatt diesem großen Gott. Und dieser Gott, dieser unsichtbare Jahwe-Gott, hat sich abgewandt und euren Tempel, also mein Haus, sagt dieser Gott, zerstören lassen. Assimilisation wird zur Superstrafe, denn die Judäer müssen sich nun assimilieren in der Welthauptstadt Babylon. Über Hunderttausende sind verschleppt worden, vor allem die Führungsschichten. Jeremia selbst wird nach Ägypten zur zweiten Weltmacht entführt. Auch dort scheint er, das wissen wir aber nicht aus dem Alten Testament, sondern aus außerbiblischen Schriften, als Kritiker angesehen und letztlich gesteinigt. Die Assimilisation der Judäer wird also zur Strafe, indem man in die Welthauptstadt des Multikulturellen sich dort selbst auch eingeben und einleben muss. Wie man den heutigen Text auf Christus übertragen kann, ist eine spannende Frage. Meine Antwort ist einfach: Es geht nicht. Es ist aussichtslos
diesen Gott, der dort eigentlich von diesem Jeremia als der Unheilsgott permanent gepredigt wird, auf diesen christlichen Gott und die Erfahrung, die wir als Christen damit haben, zu übertragen. Alles andere, also jetzt diesen Text auch positiv im eigenen Leiden zu übertragen, wäre eine Unverschämtheit sondergleichen. Zwar könnte man das tun, aber dann würde man von einem anderen Gott reden, nämlich dem Gott, der in Jesus Christus sich dem Leiden zuwendet, nämlich dem eigenen Leiden und quasi in Jesus einen Messias schafft, der für die Menschen in ihrer Sünde leidet. Diese Drehung kann man bei Jeremia nicht machen. Das kann man nur tun, wenn man diesen christlichen Glauben für sich verinnerlicht hat. Die wesentliche Erkenntnis ist aber, dieser Gott ist eben nicht ein Gott, der nur hübsch, idyllhaft und toll um die Ecke kommt, sondern ein Gott, der eifersüchtig ist und deswegen auch seinen Eifer in diese alttestamentlichen Geschichten immer wieder hineinlegt. Der zornige Gott ist auch der Gott und Vater Jesu Christi. Das dürfen wir nie vergessen, weil Luther es dann in dem sogenannten Deus Absconditus, dem abgewandten Gott, dem abseitigen Gott von diesem Evangelium her beschrieben hat. Die entscheidende Frage ist also, dass die Menschen sich nicht von Gott abkehren und zu anderen Göttern hinwenden, sondern dass der Mensch in seiner Zwiespalt immer in kultureller Aneignung und religiöser Überlappung leben muss. Der Mensch im Glauben an diesen Christus ist eben nicht homogen, sondern ambivalent und zwiespältig. Theologisch gesprochen, der Mensch ist gleichsam sündig in seinem gänzlich eigennützlichen und schizophrenen Verhalten. Und dennoch, weil dieser Gott in Jesus als Christus es erkannt hat, dass er den Menschen vielleicht zu viel zugemutet hat, aber das wäre natürlich Spekulation, was ich lieber den dogmatischen Theologen und anderen Besserwisserinnen überlasse. Für mich als Christ gilt diese Weisheit: Es gibt ein Angebot in jeder Durststrecke, in jeder Krise, in jedem Moment meines Lebens. Und diese Durststrecke zu überwinden heißt Gott, nämlich das lebendige Wasser in Jesus als Christus, das er uns schenken will, sofern wir diesen Jesus von Nazareth als Christus anerkennen. Sonst gibt's kein Wasser. Vor allem gibt's kein Wasser für gute Taten, weil wir überhaupt nicht wissen, was gute Taten sein können, da es uns völlig unmöglich ist, die Wechselwirkungen von unseren Taten letztlich in der Endzeit oder endgültig als gut sich zu erweisen haben. Man hat gedacht, Mission ist immer super. Naja, das war sie wohl nicht. Heute versteht man unter Assimilation keine kulturelle Aneignung mehr, sondern das Beschützen und das ethische Gefaseln, dass man die Kultur der anderen nicht übernehmen darf. Ich finde das schon ziemlich drastisch, dass man nicht mehr bei McDonald's essen darf, weil es ja eine kulturelle Aneignung aus Amerika wäre. Oder die Amerikaner nicht im Aldi-Discounter einkaufen dürfen, weil dieses ja kulturelle deutsche Aneignung sei. Es ist genauso verpönt, die technisch detailverliebte deutsche Ingenieurskunst durch China übernehmen zu lassen. Das ist doch kulturelle Aneignung mit wirtschaftlichem Hintergrund, oder? Genau, ich treibe es auf die Spitze. Wenn man seine Haare nicht mehr zur Rasta locken oder sich Tattoos auf die Haut schmieren oder brennen lassen darf, die letztlich den Maori abgeguckt wurden, oder sich mit einem Kopftuch zu bedecken, wie es Grace Kelly in einem Mercedes natürlich auch unverschämterweise in den 60er Jahren getan hat. Das, was wir aktuell erleben, ist ein Mischmasch aus allem und nichts. Eine absolute Assimilisation, die in der Bedeutungslosigkeit der eigenen Kultur, Religion, Wirtschaft und dem ethischen Verhalten sich zeigt. In nichts ist es Assimilieren, das sich gegenseitig aneignen, aufzuhalten. Die wesentliche Frage, die sich aus dem heutigen Text ergibt, ist, ob die Selbstaufgabe des eigenen Gottes, der uns das Leben schenken will, wirklich eine gute Angelegenheit wäre. Bei Jeremia ist diese Form bald zu Ende. Sie werden vernichtet, weggeführt und erst Jahrzehnte später wieder zurückkommen, aber nicht die, die sich angeeignet haben, was andere Religionen sie in das Christentum übernehmen. Vielleicht kommt ja jemand wieder aus dem Osten erneut, überrennt uns und macht uns die Tempel platt, wie damals Nebukadnezar aus dem Osten von Babylon kommend nach Jerusalem. Vielleicht werden wir dann klug, wenn wir irgendwo andere Schriftzeichen, vielleicht kyrillische, lernen müssen und unsere Kulturbezüge zwangsweise umassimilieren müssen und so letztlich unsere Wurzeln gänzlich wir verfaulen lassen. Aber die Lösung ist ja Evangelium, also eine evangelische, die wir bekennen, nämlich dass Jesus von Nazareth über jede Form von Assimilation steht und damit die Zukunft per se eben ist, egal was kommt, egal was uns assimilieren will. Er ist es, den wir zu bekennen haben. Amen.
Wir singen nun vom Lied Jesu, geh voran, die Strophen 1 und 2. Jesu, geh voran auf der Lebensbahn, und wir wollen nicht verweilen, dir getreulich nachzueilen. Führ uns an der Hand bis ins Vaterland. Soll's uns hart ergehen, lass uns feste stehen und auch in den schwersten Tagen niemals über Lasten klagen. Denn durch Trübsal hier geht der Weg zu dir.
Der Gebetsruf. Herr, schenke uns und mir den Mut, die Kraft und Gerechtigkeit der Wahrheit in deinem Namen zum Sieg zu verhelfen. Mache mich und uns demütig und gewiss, dass wir im Himmel unseren Platz haben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen vom Lied Von guten Mächten wunderbar geborgen die Strophe 1. Segens bitte. Ich bitte für uns und mich um den Segen des Herrn, der uns leite, führe und halte, damit wir wahr, gerecht und aufrichtig waren, sind und bleiben. Kyrie, Kyrie, eleison.